Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Wahlen in Portugal. Sozialist Antonio Costa erwägt Fortsetzung der linken Anti-Austeritätsregierung unter Einschluss der Naturfreunde-Partei PAN. Ein Artikel von Federico Füllgraf, verantwortlich, Redaktion. Die Chefetagen der Europäischen Union gingen am Sonntag, den 6. Oktober, wie schon im Jahr 2015, bei dem Gedanken an das EU- und NATO-Land Portugal kopfschüttelnd und naserümpfend zu Bett. Doch das Land am Tejo erwachte an diesem Montag wohlauf und zuversichtlich. Lesen Sie dazu auch Albrechts Müllers Artikel »Sozialdemokraten können Wahlen gewinnen und sogar die Rechte klein halten, wenn sie ihrem Charakter und ihrem Programm einigermaßen treu bleiben«, siehe Portugal. Portugal wählte am Sonntag sein neues Parlament mit 230 Abgeordneten. Als von den Meinungsforschungsinstituten längst als Favorit prognostizierte Partei gingen die regierenden Sozialisten PS mit 36,65% der Stimmen und 106 gewählten Parlamentariern als Wahlsieger hervor. Gefolgt vom ehemaligen Koalitionspartner neoliberaler Administrationen und der sich als sozialdemokratisch nennenden konservativen PSD, die 27,9% der Stimmen erzielten und 77 Sitze erobern konnte. Mit 22 Parteien im Rennen war dies die buntscheckigste Wahl des ideologischen Spektrums aller Zeiten in dem südeuropäischen Land, dessen Wahlsystem keine 5%-Klausel als Schutzwahl zur Eindämmung parteipolitischer Zersplitterung erhebt und somit sogenannten Zwergparteien den Zugang zur Legislative eröffnet. So geschehen bei der Partei Personen, Tiere und Natur, abgekürzt PAN, die mit 3,28% und 4 Mitgliedern zum ersten Mal ins Parlament einzieht. Diese wird vom bisherigen Regierungschef, dem Sozialisten Antonio Costa, als potenzieller neuer Partner zur Erweiterung der bisherigen linken Koalition erwogen. Diese besteht aus Sozialisten, linker Block, Kommunisten und Grüne, genannt CDU, und wurde weltweit als sogenannte Klapperkiste bekannt. Mit 4,25% und 5 Abgeordneten erlebte Portugals traditionelle rechte CDS-PP-Partei eine demütigende Schlappe. Umgekehrt darf die rechtsextreme Splitterpartei Chega, übersetzt genug, ihre Xenophobie nun ins Parlament tragen. Das zumindest denkt ihr zigeunerfeindlicher Führer, der unter anderem auch den Posten des Regierungskanzlers abschaffen will. Um allein die Regierung zu stellen, hätte die sozialistische Partei Costas jedoch mindestens 116 Abgeordnete und damit die absolute Mehrheit erreichen müssen, wozu ihr jedoch 10 Sitze fehlen. Also wird der quer durchs ideologische Spektrum und landesweit beliebte Premier, wie bereits nach der Wahl 2015, ein Regierungsbündnis aushandeln müssen, das Stabilität und Vertrauen verspricht. Alle Anzeichen sprechen für die Fortsetzung der erfolgreichen Klapperkistenadministration der PS unter Einschluss des trotzkistisch angehauchten linken Blocks, der ca. 10% der Stimmen besitzt und 19 Abgeordnete stellt. Dazu kommt das kommunistisch-grüne Wahlbündnis CDU, das mit 7% der Stimmen 2 Parlamentssitze eingebüßt hat, was Costas bereits erwähnte Einladung an die PAN erklärt. Ein kontrastierendes Alarmzeichen war allerdings die hohe Wahlenthaltung von über 45%. Dies zwingt Portugal zum Nachdenken über den Demokratieverdruss bzw. gegen deren Verzerrungen und Aushöhlungen. Die virtuose und erfolgreiche linke Klapperkiste. Zu einer Zeit dramatischer Unsicherheit in Europa forderte Portugal das liberale Diktat seiner Missionare in Brüssel, in der Europäischen Zentralbank und im Internationalen Währungsfonds IWF heraus, die als Reaktion auf die 2008 eskalierte Wirtschafts- und Finanzkrise auf dem Kontinent auf Sparmaßnahmen und Sozialabbau bestanden. Die Wirtschaft brach zusammen, die Löhne wurden gekürzt und die Arbeitslosigkeit verdoppelt. Die Regierung von Lissabon musste eine demütigende internationale Rettung hinnehmen. Als EU-Mitglieder wie Griechenland und Irland und für eine Weile auch Portugal mit Schuldentilgungen und skrupellosen Etatkürzungen an der Reihe waren, leistete Lissabon Widerstand und trug mit einer sogenannten antizyklischen Wirtschafts- und Finanzpolitik zur Wiederbelebung einer unorthodoxen Denkweise bei, die gepaart war mit sozialem Handeln. Dies trieb 2018 das Wirtschaftswachstum in Portugal auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt. Und Portugal hängte mit seiner Leistung sämtliche EU-Mitglieder ab. Der innovative Reformkurs nach 2015 war überall erkennbar. Angeheizt von einer ungeahnten Tourismuswelle wurden hunderte Hotels, Restaurants und Geschäfte eröffnet, die als erste Folge die Arbeitslosigkeit halbierten. In Lissabons Stadtteil Beato entstand aus den Trümmern einer maroden Militärfabrik ein riesiges Start-up-Megacampus. Multis wie Bosch, Google und Daimler-Benz eröffneten Büros und digitale Forschungszentren, in denen tausende Mitarbeiter beschäftigt werden. Internationale Investitionen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Bauwesen und anderen boomten auf Rekordniveau. Selbst die traditionelle portugiesische Industrie, allen voran Textilien und Papier, investierte in Innovationen, die wiederum einen Exportschub auslösten. Zitat: Was in Portugal passiert ist, zeigt, dass exzessive Sparmaßnahmen die Rezession verschärfen und einen Teufelskreis bilden. Zitat Ende. Dies ist ein beliebter Lehrsatz von Ministerpräsident António Costa. Zitat: Wir haben eine Alternative zum Spardiktat geschaffen, die auf höheres Wachstum und mehr und bessere Arbeitsplätze ausgerichtet ist. Zitat Ende. Ende 2015 halfen die Wähler Costa an die Macht, nachdem er versprochen hatte, die Einkommenskürzungen der vorangegangenen Regierung rückgängig zu machen und das hohe Defizit Portugals in Höhe von 78 Milliarden Euro mit Hilfe internationaler Unterstützung abzubauen. Koalierte, die seit Ende der 1970er Jahre auf sozialdemokratisch-liberalen Kurs getriebene PS beliebig mit konservativen Parteien wie der bankerfreundlichen PSD, so ließ sich Costa 2015 ein radikal anderes, gewagtes Regierungsbündnis einfallen, nämlich mit dem ursprünglich trotzkistisch angerichteten Bloco de Esquerda, genannt Linker Block, abgekürzt BE, und der ehemals stalinistisch angehauchten kommunistischen Partei PCP, ihrerseits ebenso unorthodox liiert mit der Partei der Grünen. Und siehe da, das linke Bündnis schaffte das, wozu der bornierteste Flügel des Kapitals unfähig war. Er brachte den Kapitalismus in Portugal wieder zur Blüte. Zusammen übten Sozialisten, Linksradikale und Kommunisten ungeahnten und erfolgreichen Druck zur Überwindung von Sparmaßnahmen aus, versuchten dabei jedoch nicht allzu frontal gegen die Regeln der Eurozone zu verstoßen. Als Sofort- und Dauermaßnahmen erhöhte die Regierung den Mindestlohn, die Löhne im öffentlichen Sektor, die Renten und maßte sich gar an, die Anzahl der gesetzlich erlaubten Urlaubstage auf den Stand vor der finanziellen Rettungsaktion der EU-Zentralbank zurückzuversetzen. Das wurde natürlich von Kreditgebern wie Deutschland und dem IWF als unzulässig beanstandet. Zu den ökonomischen Anreizen zur Belebung der Wirtschaft gehörten Entwicklungszuschüsse, Steuergutschriften und Finanzierungen, allesamt gegen den Strom der EU-Austeritätspolitik. Im gewerkschaftsnahen Luxemburgischen Tageblatt kommentierte Ralf Schulze, Zitat: Dabei war Costas Regierungsstaat vor 4 Jahren ziemlich holprig. Er hatte nicht einmal die Wahl gewonnen, sondern war hinter den Konservativen mit 32% auf Platz 2 gelandet. Nachdem der konservative Block nur wenige Tage nach der Regierungsbildung mangels Mehrheit im Parlament scheiterte, schlug die Stunde des António Costa. Er schaffte es, mit seinem positiven Pragmatismus ein Mitte-Links-Bündnis zusammenzuzimmern. Zitat Ende. Der Journalist feierte António Costas Administration, deren Erfolge selbstverständlich nicht allein den Sozialisten, sondern dem sturen Druck, aber auch dem geschickten Verhandlungsstil der Linken im Kabinett und im Parlament zu verdanken waren. Zitat: Als Costa vor 4 Jahren in dem Euro-Krisenland an die Macht kam und das Ende der Austerität ankündigte, fürchteten die Sparkommissare in Brüssel, dass das mit einem Milliardenkredit gerettete Portugal wieder in die Pleite rutschen könnte. Doch dann kam alles anders. Das nach der Finanzkrise am Boden liegende Land blühte auf, die Wirtschaft brummte wieder und der Schuldenberg schrumpft. Inzwischen bewundert ganz Europa den portugiesischen Erfolgsweg. Ein Aufstieg aus der Asche, der davon zeugt, dass Schuldensanierung und engagierte Sozialpolitik vereinbar sind und dass das Credo der internationalen Gläubiger Troika, wonach ausschließlich schmerzhafte Sparaxthiebe zum Erfolg führen, wohl doch nicht der Weisheit letzter Schluss war. Zitat Ende. So lobte Schulze die lusitanische Zivilcourage. Das basisdemokratische Erbe der sogenannten Nelkenrevolution. Heute ist Portugal Fashion. In der Tat. Die Liste der internationalen Celebrities, die sich in Portugal niederließen, wächst und wächst. Dem Vorbild von Prominenten wie Madonna, Monica Bellucci, Isabella Gianni, Christian Louboutin und Marcelo Antoni folgten 2018 Nick Youngquest und Luma Grote, jenes Liebespaar aus Paco Rabanns Parfümwerbung. Allesamt tauschten sie die Hektik von Paris, Hollywood oder New York gegen die Ruhe in Ericeira oder im arabisch anmutenden Alentejo. Dabei nicht zu vergessen Wim Wenders atemberaubender Spielfilm Lisbon Story von 1994, dessen melancholische Storyline der vor 3000 Jahren von Phöniziern gegründeten Stadt am Meer wie die Faust aufs sehnsüchtige Auge passt und hunderttausenden Filmfans rund um die Welt auf Lissabon aufmerksam machten. Jedenfalls trug die Klapperkiste besonders zum ersehnten bürgerlichen Geborgenheitsgefühl bei. Doch nicht etwa, weil die Portugiesen Konflikten aus dem Weg gehen und die Konsilianz bevorzugen. Konflikte gab es in dem Land zuhauf in den vergangenen 15 Jahren, alle gegen die Auswüchse der neoliberalen Agenda und ihrer sozialen Verelendung gerichtet. Was an erster Stelle die politische Atmosphäre und das Rechtsempfinden ausmacht und was quer durch sämtliche ideologischen Lager Portugiesen zur Wahl der Linken antreibt, ist das Vermächtnis der jungen Offiziere der Streitkräfte, die 1974 den über 30 Jahre dauernden Faschismus stürzten. Sie trugen den radikaldemokratischen Samen in die entferntesten Winkel des portugiesischen Territoriums und pflanzten republikanische Rechtssicherheit in die Gemeinden. Das erschuf 40 Jahre danach eine Art demokratischer Immunität, auch gegen Rechtsextremismus. Trotz aller Wetten gegen sie hielt die Klapperkiste 4 Jahre stand. Das Wachstum lag in den letzten 2 Jahren über dem EU-Schnitt. Die Arbeitslosenquote halbierte sich auf 6,2%, Steuern sanken. Das Etat-Minus fiel 2018 auf beispielhafte 0,5%, was signalisiert, dass auch unter Costa gespart wurde. Die Frage ist aber, wie? Costa wagte so einiges, was den Brüsseler Sparkommissaren gegen den Strich ging. Die Bevölkerung erhielt zum Beispiel jene 4 annullierten Feiertage zurück und die Beamten bekamen ihre 35-Stunden-Woche wieder. Zitat: Im Wahljahr 2019 verteilte der Vorzeigesozialist Costa dann noch ein paar zusätzliche Geschenke. Er senkte mit millionenschweren Subventionen die Tarife für die Monatsabos des Nahverkehrs und brachte ein Gesetz zur Mietendeckelung auf den Weg. Zitat Ende, freute sich das Luxemburger Tagblatt. Und vor ihm Millionen Portugiesen. Seit dem 6. Oktober steht in Portugal Klapperkiste Teil 2 auf dem Programm. Diesmal eventuell angereichert mit der Expertise der Partei der Personen, der Tiere und der Natur. Im Juni 2020 ist Portugal nämlich Gastgeberland der globalen Oceans Conference der Vereinten Nationen. Innerhalb des Textes finden Sie zahlreiche weiterführende Verlinkungen.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.